ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und der Frage: Exportweltmeister AD? Wie Deutschlands Wirtschaft wieder wachsen kann. Auf die USA und auf Donald Trump können wir offenbar ganz und gar nicht zählen, wenn es darum geht, den deutschen Außenhandel, die deutsche Wirtschaft insgesamt zu stärken. Lange war es ja in Sachen Zölle einigermaßen ruhig um den amerikanischen Präsidenten. Jetzt hat er aber mal wieder eine neue Schocknachricht für die deutschen Unternehmen verkündet. Stand jetzt gilt, Trump will Zölle auf Auto- und Lastwagenimporte aus der EU in die USA auf 25% erhöhen. Und es wäre dann schon eine erhebliche Belastung für die Unternehmen, die die Exporte auch vermutlich nochmal schwächen wird. Uns läuft ja insgesamt nicht so gut für die deutsche Wirtschaft. Die USA, die fossile Energiekrise, die Konkurrenz aus China, all das setzt unser Erfolgsmodell unter Druck. Und das gefährdet dann auch Arbeitsplätze und Wohlstand hierzulande. Ist dieser Trend unumkehrbar? Welche Alternativen gibt es für deutsche Unternehmen? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Alexander Hagelüken von der Süddeutschen Zeitung, mit Dr. Samina Sultan vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und mit Sonja Alvarez von der Wirtschaftswoche. Frau Alvarez, wie groß ist denn die Belastung durch diese neue US-Zolldrohung gerade für die Unternehmen in Deutschland und auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt? Kann man das schon abschätzen, ausrechnen?
Ja, Deutschland wird durch diese Zölle sehr getroffen werden, weil Donald Trump damit eben ganz klar auf Deutschlands Schlüsselindustrie zählt, nämlich die Automobilbranche. Und es gibt bereits erste Berechnungen vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Demnach könnten bis zu 30 Milliarden Euro an Produktionsausfällen die Folge sein. Und das trifft die Branche, die schon jetzt sehr kämpfen muss wegen des wegbrechenden Marktes in China, dann umso heftiger und wird auch nicht dazu führen, dass die Arbeitsplätze dann in Deutschland weiter ansteigen werden und auch in den USA die Investitionen dürften zurückgehalten werden. Und Donald Trump beweist damit eben vor allen Dingen eins, dass er nämlich in einer Sache nur berechenbar ist, in seiner Unberechenbarkeit.
Aber so wie es aktuell aussieht, ist es eben ein weiterer Schlag für das Land, das eben mal Exportweltmeister war. Frau Sultan, brauchen wir mit Blick auf die USA, aber auch insgesamt einfach eine Alternative zu diesem Wirtschaftsmodell Exportweltmeister, das uns ja sehr lange sehr gut auch getragen hat?
Ja, lassen Sie mich vielleicht noch mal ein Wort zu den neuen Zöllen von Donald Trump sagen. Sie haben es zwar gesagt, dass es ein bisschen ruhiger war an der Zollfront, aber das war nur deswegen, weil so viele andere Probleme, sprich der Iran-Krieg, diese Thematik überlagert hat. Im Hintergrund laufen fortwährend neue Untersuchungen, die Donald Trump angestrebt hat, um auch zum Beispiel auf dem pharmazeutischen Bereich, auf die Chipindustrie Zölle zu verhängen. Also ich erwarte da durchgehend über die nächsten Jahre weitere Unsicherheit. Es wird nicht bei dieser jüngsten Ankündigung auf Autos bleiben. Und ob die dann kommen, werden wir sehen. Das ist ja oft das Sprichwort Taco, also Trump always chickens out, ob die Zölle dann so kommen wie angedroht, wird man sehen. In Bezug auf das Wirtschaftsmodell Deutschland oder das Exportmodell Deutschland, also dahinter stehen ja viele innovative Firmen und sofern diese deutschen Firmen auch weiterhin ihr globales Alleinstellungsmerkmal halten können, also innovativ bleiben, kann der Export noch ein tragendes Modell sein. Aber natürlich erleben wir, dass wichtige Exportpartner Deutschlands sich zunehmend abschotten. Deswegen ist die Gewinnung von weiteren Handelspartnern und auch insbesondere den europäischen Binnenmarkt in der Hinsicht noch weiter ausbauen wichtig. Aber natürlich gilt es auch, die internen Probleme zu beheben, damit wir hier eben auch intern zum Beispiel die Investitionen ankurbeln, was dann eben auch weitere Stützen für das deutsche Wirtschaftsmodell sein können.
Herr Hagelüken, können wir wirklich nochmal Exportweltmeister werden? Oder müssen wir uns auch nach dem, was Frau Sultan gerade gesagt hat, auf ein anderes Wirtschaftsmodell, auf eine Alternative zu dem einstellen?
Also ich glaube, wir müssen uns in jedem Fall auf eine Alternative einstellen, weil zu dem, was wir aus Amerika erleben, das mit diesem dauernden Zolltheater, kommt ja dazu, dass sich China von einem großartigen Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft zu einem harten Konkurrenten in ganz vielen Bereichen entwickelt hat. Das heißt, die beiden wichtigsten großen Märkte sind schwieriger geworden. Ich glaube, wir sollten trotzdem alles tun, um weiter auch Exporte zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel, dass man den Zöllen von Donald Trump Paroli bietet und mit dieser Strategie der Schwäche aufhört, die die EU bisher gefahren hat. Aber gleichzeitig muss sich Deutschland auf einige neue Dinge einstellen, um den Wohlstand zu halten. Und ich glaube, da werden wir im Detail nochmal kommen, aber Binnenmarkt, auch so Fragen, wie entlastet man mal die arbeitende Mitte, damit sie mehr konsumieren kann und sowas. Und ich glaube, da müssen wir uns einige Gedanken machen.
Wie dringend ist es denn, dass wir uns diese Gedanken auch möglichst schnell machen? Weil klar, man kann jetzt sagen, es ist so eine Expertendiskussion, wir reden über Exporte, aber tatsächlich hat ja die Tatsache, ob Deutschland mehr oder weniger Waren exportiert, auch was mit uns, mit unserem Wohlstand, mit den Arbeitsplätzen, aber viele sagen auch mit unserem Demokratiemodell zu tun. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen einer wachsenden oder eben nicht wachsenden Wirtschaft und der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland leben?
Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass es auf keinen Fall eine Expertendiskussion mehr ist, sondern in der deutschen Industrie werden irgendwie im Monat etwa 15.000 Jobs abgebaut. Das heißt, die Folgen sind schon eindeutig zu spüren. Die Industrie ist für die deutsche Volkswirtschaft wichtiger, als die Industrie in anderen Volkswirtschaften eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben über lange Zeit da besonders viele gut bezahlte Jobs in diesem Sektor gehabt. Das wirkt sich ganz stark aus. Die Leute in der Autoindustrie, aber auch in der Chemie und in anderen Bereichen haben auch Angst um die Zukunft. Das fördert die politischen Extreme wie die AfD. Das können wir nicht wollen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall diese Gedanken machen. Und man muss einfach mal knallhart sagen, bestimmte Dinge werden nicht zurückkommen. Die chinesischen Firmen werden eher jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte ziemlich wettbewerbsfähig sein. Und dass man da einfach so hin exportieren kann, das wird, glaube ich, in dem Ausmaß, wie wir es schon gewohnt waren in den Nullerjahren und in 2010er Jahren nicht mehr stattfinden. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht in jedem Fall umsteuern, ohne sozusagen die alten Stärken aufzugeben.
Frau Alvarez, wie groß ist der Anteil des Exports, wenn wir über Wohlstand und Wohlstandssicherung und damit auch über unsere Wirtschaftsleistung sprechen? Also wie wichtig ist es, dass wir eben den Zugang auch zu Märkten wie USA oder China eben nicht verlieren?
Ja, das ist ganz wichtig, denn in Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz am Export und in dem verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie ist es eben fast jeder zweite Arbeitsplatz. Das heißt, wir dürfen dieses Exportmodell, was so entscheidend für den Wohlstand und für das Wachstum am Standort Deutschland ist, auf keinen Fall aufgeben. Und dazu besteht ja eigentlich auch kein Anlass. Nur, ich möchte auch nochmal darauf verweisen, was gerade gesagt wurde, es liegt ja nicht allein an der Abschottung und der Subventionsbonanza in China beispielsweise, dass wir dort nicht mehr punkten können, sondern die Autoindustrie hat ja sehr lange Trends verschlafen und bekommt jetzt eben die Folgen zu spüren. Also wir haben ja teilweise regelrechte Massaker erlebt, was die Gewinneinbrüche angeht. Porsche beispielsweise bis zu 90%. Das zeigt eben, wie sehr die Schlüsselindustrien im Export unter Druck sind, in China, aber jetzt eben auch in den USA.
Kann das denn, Frau Sultan, auch zum Treiber für Reformen werden? Also wir erinnern uns an die Situation vor der Gerhard Schröderschen Agenda 2010. Da waren wir auch in der Krise, dann kamen die Reformen und aus diesen Reformen ist Deutschland auch gestärkt ja hervorgegangen. Ist es so ein Moment jetzt wieder oder kann es zumindest so einer werden?
Ja, genau. Man sagt ja, lass keine gute Krise vorübergehen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt merken, dass das Exportmodell, es ist nicht tot, aber es kommt ganz klar an seine Grenzen. Und das macht es eben noch mal notwendiger, andere Pfeiler der deutschen Wirtschaft zu stärken. Und da gucken wir ganz enorm auf die internen Brüche, die wir eben haben. Wir haben jetzt das Paket an Infrastrukturmaßnahmen, wo man verstärkt auch die Infrastruktur wieder aufbauen will. Das ist sicherlich ein richtiger Weg, aber es muss dann eben auch wirklich für Investitionen genutzt werden und nicht als Verschiebebahnhof. Und andere Reformen werden jetzt angegangen und das mit Nachdruck ist eben wirklich wichtig, das anzugehen und nicht wieder auf die lange Bank zu schieben.
Auch weil, wenn sich Geopolitik vielleicht wieder ein bisschen entspannt, auch der Krieg im Iran irgendwann vielleicht vorbei ist, wir vielleicht irgendwann einen anderen US-Präsidenten haben, wir eben nicht automatisch wieder Exportweltmeister werden, wenn wir nicht unsere Hausaufgaben machen in dieser Zeit?
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich meine, es wurde ja auch schon angedeutet, dass China so stark auf den Export setzt. Und ich würde auch nicht erwarten, dass das sich kurzfristig oder mittelfristig ändert. Denn China hat intern auch große Probleme und der Export ist dort noch eine Stütze, die funktioniert. Es wurde ja auch gesagt, dass China in vielen Bereichen sehr innovativ ist und uns da ein Stück weit Konkurrenz macht, die nicht von heute auf morgen wieder verschwinden wird. Deswegen müssen wir intern wirklich die Hausaufgaben machen. Die werden nicht verschwinden. Ja, das sind eben Dinge, die wir hier auch intern in der Hand haben, während wir ja geopolitisch die Dinge gar nicht steuern können. Also jetzt sehen wir es ja wieder beim Iran. Das sind Dinge, die haben wir nicht in der Hand hier in Deutschland.
Aber da möchte ich noch mal kurz reingehen. Da hat Frau Sulte natürlich absolut einen Punkt. Nur genau das passiert ja nicht. Wenn ich noch mal Lars Klingbeil zitieren darf, der hat in seiner Rede am 1. Mai, am Freitag gesagt, Europa muss wirtschaftlich so stark werden, dass wir uns von niemandem erpressen lassen müssen. Und er möchte eben dafür sorgen, dass Deutschland nicht davon abhängig ist, welche Laune Donald Trump heute oder morgen hat. Nun haben wir vor einem Jahr ja dieses gigantische Finanzpaket auf den Weg gebracht.
Das Sondervermögen, meinen Sie?
Genau, das Sondervermögen, 500 Milliarden Euro, dann dazu die Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben. Und sowohl das Institut von Frau Sultan als auch das IFO-Institut haben ja gezeigt, dass das passiert, was befürchtet worden ist, nämlich dieser Verschiebebahnhof, dass diese Investitionen nicht genutzt werden. Also 96% der Gelder werden zweckentfremdet. Die Kölner kommen eben auf, ich glaube, 85%. Das ist ja erheblich. Und statt dass jetzt eben diese Milliarden genutzt werden, um den Standort ja für ausländische Investoren attraktiv zu machen, wird das Geld zweckentfremdet und davon passiert eben dann nicht das, was Lars Klingbeil verhindern möchte, sondern wir werden dadurch weiterhin zum Spielball von Launen von Donald Trump oder eben auch von China.
Herr Hagelücken, wie erpressbar sind wir im Moment noch aus Ihrer Sicht?
Also im Moment sind wir, glaube ich, noch ziemlich erpressbar insofern, als wir militärisch erpressbar sind. Auf der anderen Seite sind wir als EU ökonomisch aus meiner Sicht eigentlich nicht sehr erpressbar und wir machen zu wenig aus unserer Stärke. Wir haben also einen Markt mit 450 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten, den weder die Chinesen noch die Amerikaner ignorieren können. Und wenn wir pochen würden darauf, dass wir, wenn beispielsweise ein Land wie die USA eben solche Zölle erhebt, dass wir dann auch Gegenmaßnahmen haben und dann einen ernsthaften Konflikt geben würden, dann hätten wir mehr Macht, als wir eigentlich bereit sind, sie auszuüben. Und ich glaube, das müsste Europa in jedem Fall tun, was auch heißt, dass man intern einige Dinge tun muss und das Land reformieren muss. Da würde ich noch einen kleinen Teilwiderspruch zu dem machen, was die Frau Alvarez gerade gesagt hat. Diese Zahlen der beiden Institute beziehen sich ja vor allem auf das erste Jahr und es ist schon damit zu rechnen, dass mehr von dem Geld investiert wird. Es ist natürlich richtig, dass die Regierung aber es insgesamt noch nicht gut genug macht. Also sie hat zu viel von den Wahlversprechen, die ja oft auch von der Union kamen, über diese Haushaltsgeschichten finanziert und da muss sich was ändern. Es ist noch nicht ganz so dramatisch, wie die Zahlen jetzt den Eindruck erweckt haben. Das Ganze läuft ja auch über mehrere Jahre.
Werden wir sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber ich würde noch mal gern so in der Gegenwart bleiben, weil Frau Alvarez, Sie hatten ja gerade am Anfang unserer Runde so ein bisschen dystopisches Bild fast gezeichnet. Die Situation der Autokonzerne in China, einbrechende Gewinne, all sowas. Jetzt sagt der Hagelücken, wir müssen uns hinstellen und unsere Stärke beweisen. Die Frage ist ja schon, haben wir diese Stärke im Moment, dass wir wirklich da auch mal auf den Tisch hauen können und sagen, Leute, so geht's nicht, Donald Trump, so geht's nicht, wir sind auch eine Wirtschaftsmacht, das lassen wir mit uns nicht machen. Oder haben wir diese Stärke im Moment eben nicht? Ist es eher sowas, was wir noch entwickeln müssen?
Naja, wir haben ja fantastische Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Wir haben Weltmarktführer, deren Produkte einzigartig sind und die weltweit weiterhin gefragt sind. Und ich darf da gerne ein aktuelles Beispiel anführen. Ich habe gerade mit einem ganz spannenden Unternehmen aus Hessen gesprochen. Die sorgen jetzt dafür, dass erstmals seit 25 Jahren wieder eine permanent Magnetproduktion in den USA angesiedelt worden ist. Das ist also ein sehr schönes Beispiel für so eine deutsch-amerikanische Zusammenarbeit, gerade im wichtigen Bereich der Rohstoffresilienz und der seltenen Erden. Da sind die USA von Deutschland eben abhängig, um wiederum selbst sich aus dem Würgegriff Chinas zu befreien. Also es gibt durchaus Bereiche, wo wir ja stark sind, unersetzbar sind, wo wir punkten können. Aber umso wichtiger ist es eben, dass man diesen Unternehmerinnen und Unternehmern dann mehr Freiheit gibt, mit Blick beispielsweise auf Steuern, aber auch auf Bürokratie. Also da muss einfach mehr passieren, damit wir diese Stärken besser ausspielen können.
Also das heißt, Frau Sultan, würde Sie es auch sagen, die Unternehmen sind eigentlich innovativ genug. Im Moment geht es eher darum, zum Beispiel Wettbewerbsbedingungen, Standortbedingungen, sowas zu verbessern. Und es wäre dann vor allem auch eine politische Aufgabe?
Also wir haben uns in der Tat mal angeschaut, wie importabhängig die USA denn von uns sind. Also wir haben dieses Narrativ mal umgedreht. Wir exportieren viel in die USA, aber das impliziert ja auch, dass die USA viel von uns importieren. Und da haben wir uns dann mal sehr im Detail angeschaut, wo die USA besonders abhängig von uns sind. Und da gibt es eine Reihe von Produkten, wo die USA sehr viel von uns beziehen und die auch strategisch sind. Also gerade im chemischen Bereich, im Vorleistungsbereich, also bei Maschinenbauprodukten, sind die USA sehr angewiesen auf unsere Produkte. Und das zeigt eben, wir haben durchaus noch Stärken. Aber wie Frau Alvarez richtig gesagt hat, es gibt am deutschen und auch auf europäischen Standort viele Faktoren, die es den Unternehmen schwer machen, hier zu sein und hier zu produzieren und wettbewerbsfähig zu sein. Und das wird ja auch von der Politik zumindest verbal kommuniziert, dass sie daran was drehen wollen. Und jetzt hoffen wir, dass da auch wirklich was kommt.
Aber wenn die Politik ihre Hausaufgaben dann macht, dann können wir wieder auf die Spur Richtung Exportweltmeister kommen.
Also ich würde nicht sagen, dass dieses alte Modell, wo wir uns so stark auf den Export kapriziert haben, dass das so noch tragen wird. Aber der Export wird eine wichtige oder kann eine wichtige Stütze bleiben. Aber es wird, glaube ich, in dem Ausmaß nicht mehr der Fall sein wie früher. Und es ist ja auch richtig, wenn wir den Binnenkonsum stärken und zum Beispiel intern mehr konsumieren. Das macht uns auch ein Stück weit resilienter.
Wie kommen wir dahin, Herr Hagelücken? Intern mehr konsumieren klingt eigentlich ganz gut, aber eigentlich ist im Moment das Gegenteil der Fall. Die Leute, auch die Unternehmen, halten eher ihr Geld zusammen, oder?
Die halten ihr Geld zusammen. Auch das liegt ganz aktuell an Donald Trump, der jetzt wieder es geschafft hat, durch seinen kopflosen Angriff auf den Iran zusammen mit Israel die Energiepreise hochzutreiben. Und es zeigt sich ja schon in Umfragen, dass die Menschen da in Deutschland auch deswegen schon ihren Konsum einschränken. Ich glaube, was es mal bräuchte, wäre eine wirklich mutige Steuerreform, die arbeitende Mitte deutlich entlastet. Man muss dann auch im nächsten Schritt an die Geringverdiener denken, die nicht so viele Steuern zahlen, aber wo die Sozialabgaben schon ab dem ersten verdienten Euro oft zugreifen und den Leuten auf die Weise Geld in die Hand geben. So eine große Steuerreform haben wir lange nicht gehabt in Deutschland und sie wirkt natürlich jetzt auf den ersten Moment schwer umzusetzen, da jetzt Geld für Infrastruktur ausgegeben wird, da wir 3 Jahre jetzt mit Schwäche auch wirtschaftlich die letzten Jahre erlebt haben. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Also erstens wird es den Konsum ankurbeln, damit die Wirtschaft ankurbeln und sich zum Teil selber finanzieren. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland eine Umverteilung brauchen, in dem Sinne, dass beispielsweise Reiche und Topverdiener stärker besteuert werden könnten, die ja auch eine niedrige Konsumquote haben, sodass man da unterm Strich den Konsum deutlich pushen würde. Und es würde Deutschland als Land auch gerechter machen.
Frau Alvarez, gehen Sie da mit?
Nein, da gehe ich nicht mit. Ich finde, dass wir immer wieder umverteilen, das bringt doch den Standort Deutschland nicht voran. Wir müssen ja eigentlich dafür sorgen, ja, dass wir produktiver werden. Und wenn jetzt gerade die Leistungsträgerinnen und Träger in diesem Land zusätzlich besteuert werden, dann wird das ja eigentlich weniger attraktiv, ja, das zu bringen, was wir eigentlich brauchen, Leistung. Es geht ja auch darum, dass wir attraktiver werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Und wenn die sehen, wie hoch die Steuern hier sind, dann werden die sich wahrscheinlich nochmal woanders umgehen. Gucken, wo sie dann weniger Steuern und Sozialabgaben bezahlen müssen. Deswegen ist das aus meiner Sicht ein falscher Ansatz. Und zudem hat ja auch Friedrich Merz versprochen eigentlich, dass es keine Steuererhöhungen mit ihm geben wird. Deswegen müsste man gucken, wenn man jetzt eine Steuerreform angeht, wie man die dann eben auf andere Art und Weise gegenfinanzieren könnte.
Aber gegenfinanzieren heißt dann eigentlich, wenn ich nicht die Einnahmen erhöhen will, dann muss ich irgendwo bei den Ausgaben kürzen.
Ja, aber da gibt es ja durchaus große Blöcke, bei denen man kürzen könnte. Also wir haben ja einen gigantischen Subventionsberg aufgebaut. Da könnte man sicherlich rangehen und das wäre vielleicht auch sinnvoller, als wenn man sich jetzt wiederum einzelne Gruppen rauspicken würde. Man müsste einfach mal die Methode Rasenmäher vielleicht anwenden und durch all diese Bereiche durchgehen, überall kürzen. So trifft es dann nämlich auch alle Gruppen und dann haben alle auch das Gefühl vielleicht, dass sie selber einen Beitrag leisten zu dem, was dann den Standort voranbringt. Das ist aus meiner Sicht dann die bessere Alternative.
Wenn ich da nochmal einhaken darf an der Stelle ganz kurz. Ich finde es bezeichnend, dass wenn man in dem Moment davon redet, dass beispielsweise die Topverdiener vielleicht höher besteuert werden können, dass dann gesagt wird, das seien ja die Leistungsträger. Das heißt also im Umkehrschluss, dass die große Mehrheit der Bevölkerung, die arbeitet, nicht zu den Leistungsträgern kommen. Das ist genau das falsche Verständnis aus meiner Sicht. Ich glaube, dass wenn man sich mal anguckt, wie sich eben die Steuerbelastungen unterschiedlich entwickelt haben über die Jahrzehnte, haben eben die Topverdiener besonders profitiert. Und das Zweite ist, dass ich auch nicht nur von der Einkommensteuer gesprochen habe, sondern beispielsweise von Fällen spreche, wo Leute eine Firma erben und da keine Steuern darauf zahlen, anders als Leute in anderen Fällen Steuern zahlen. Und das sind genau Umverteilungsmaßnahmen, wo man Einnahmen generieren kann, ohne wirtschaftliche Schäden auszulösen und wo man eine vernünftige Steuerreform finanzieren kann.
Also da möchte ich eben Herrn Hagelücken zustimmen. Natürlich sind die Leistungsträgerinnen und Träger nicht nur diejenigen, die die Topverdiener sind, sondern die gibt es durchweg durch alle Leistungsklassen. Und sicherlich ist es wichtig, dass viele da auch mehr Geld in der Tasche haben. Es gibt ja die Untersuchung, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen 3.000 Euro und 4.000 Euro, dass es sich da gar nicht mehr lohnt, zusätzlich zu arbeiten, weil dann eben so viel wegbesteuert wird. Mhm. Natürlich sind das Ansätze, wo man rangehen könnte, aber man muss es dann eben als Gesamtpaket betrachten. Und wie gesagt, ich blicke auch auf diejenigen, die wir hier im Land dringend brauchen, die Fachkräfte aus dem Ausland. Und wichtig ist eben auch, dass die Unternehmen steuerlich entlastet werden.
Aber genau das ist wahrscheinlich auch die Krux, Frau Sultan. Oder wir brauchen jetzt mit Blick auf eine Reform, die einerseits dazu beiträgt, dass die Wirtschaft wieder wächst, weil wir schon am Anfang der Sendung auch gesagt haben, das ist wichtig für die Menschen, für die Beschäftigungssicherung und letztendlich auch für die Demokratie im Land. Und wir brauchen eine Steuerreform, wobei der Breite der Menschen eben ganz schnell auch was ankommt. Also es muss schon beides irgendwie zusammengehen, oder?
Genau, also das ist sicherlich richtig. Also es wird einerseits bei der Einkommensteuer Anpassungen brauchen und da insbesondere auch, sodass die mittleren Einkommen entlastet werden. Und gleichzeitig bei den Unternehmen haben wir relativ hohe Steuern in Deutschland. Und wenn man da eben was machen würde, dass wir im internationalen Vergleich wettbewerbsfähiger sind, das wäre sicherlich etwas, was den deutschen Standort attraktiver machen würde. Ich würde aber gern wirklich auch noch mal auf die Ausgabenseite gucken, weil wenn wir uns anschauen, über 50% des Haushalts gehen mittlerweile auf Sozialausgaben rauf. Und da lagen wir in der Vergangenheit schon mal bei rund 35%. Also man sieht, dass man da durchaus Potenzial hätte, etwas dran zu drehen. Wir haben ja jetzt auch wieder teure Wahlversprechen gehabt mit der Rente mit 63, mit der Mütterrente. Mhm. Jetzt kommen auch wieder Maßnahmen mit dem Tankrabatt, wo man ja fragwürdige Ausgaben hat. Die summieren sich dann oder das läppert sich. Und ich glaube, da wäre viel Potenzial, was man noch heben könnte.
Also machen wir mal einen Haken dran. Wir brauchen auf jeden Fall ein Steuermodell, von dem Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen profitiert. Damit könnte man den Wirtschaftsstandort stärken. Was brauchen wir noch? Gucken wir vielleicht mal auf die Energiekosten. Das ist ja auch immer so ein Stichwort, das fällt, wenn wir über den Wettbewerbsnachteil in Deutschland sprechen, die Energiekosten. Auch da wird im Moment mega gestritten, was der richtige Weg ist. Herr Hagelücken, was würde uns wieder zurück auf die Gewinnerseite bringen?
Also das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wir haben ja gesehen, dass die Energiekosten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich gestiegen sind. Wir waren zu abhängig von fossilen Energien. Das ist, glaube ich, ein politischer Fehler gewesen, dass man auch zu lange gesetzt hat auf billiges Gas aus Russland. Dann gab es aber die politische Notwendigkeit zu sagen, man macht Sanktionen gegen ein Land, was die Ukraine überfällt und vielleicht dann sonst, wenn man sie nicht stoppen würde, andere Länder überfallen würde. Das heißt, der Weg aus meiner Sicht, der für die Energiekosten da notwendig ist, dass man sich unabhängiger macht von fossilen Energien, also Richtung erneuerbare Energien geht. Das ist natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, etwas, was länger dauert, aber etwas, was, glaube ich, jetzt der Angriff auf den Iran wieder vorführt, dass das ein Weg ist, wo wir uns nicht beirren lassen sollten, diesen Weg zu gehen, weil eben fossile Energien oft in Ländern hergestellt werden mit schwierigen, fragwürdigen politischen Systemen, von denen man nicht abhängig sein will. Und ich glaube, da müssen wir mit Macht vorangehen. Das wird schon interessant sein, wie die Bundesregierung sich jetzt verhält, weil da gibt es ja durchaus einigen Streit um die Frage, wie geht man jetzt um mit den Erneuerbaren und mit der Netzeinspeisung. Aber ich glaube, da wäre es sehr wichtig, dass man keine Signale in die falsche Richtung, also rückwärts Richtung Fossile gibt.
Frau Alvarez, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann, welches Signal sollte denn aus Ihrer Sicht beim Thema Erneuerbare kommen? Weil Herr Hagelücken sagt, es dauert natürlich, das alles auszubauen, aber es kostet natürlich auch ganz schön viel.
Ja, wir haben natürlich einen großen Kardinalfehler gemacht, nämlich, dass wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Der wird vermutlich auch so schnell nicht korrigiert werden können, wenn er denn dann überhaupt mal korrigiert wäre. Was
korrigiert werden heißt doch nochmal Atomkraftwerke hochfahren,
genau,
und bauen.
Ja,
würden,
genau,
Sie sagen, sollten wir machen?
Das wäre sicherlich eine Überlegung angesichts dieser Abhängigkeiten, die wir jetzt gerade wieder sehen. Denn ich meine, wir sind bei den Erneuerbaren dann trotzdem immer weiter vom Wetter abhängig. Die Alternativen sind dann die Gaskraftwerke und wie Herr Hagelücken schon gerade gesagt hat, da sind wir dann wiederum von anderen Ländern abhängig, sei es von den Golfstaaten, sei es von den USA. Umso mehr müssen wir darauf setzen, dass wir jetzt die Erneuerbaren vorantreiben. Wir haben jetzt ja auch den Industriestrompreis, der genehmigt worden ist aus Brüssel. Aber auch das ist eben eine Subvention, mit der dann eben gegen diese Probleme dann versucht wird anzugehen, ohne dann tatsächlich schnell eine Lösung finden zu können. Also das ist weiterhin ein großes Problem für den Standort Deutschland.
Könnte denn ein Konzept hin zu erneuerbaren Energien uns eben langfristig doch resilienter machen, Frau Sultan, und dabei auch auf lange Sicht gesehen kostengünstiger und dann doch wieder so eine Art Standortvorteil auf einmal?
Ja, also ich sehe das durchaus. Also wenn man mal auf die gesamten Kosten von Erneuerbaren schaut, dann sind die eigentlich die günstigsten Energien mittlerweile. Gerade bei den Solarmodulen haben wir ja auch durch die Innovation aus China enorme Kostenvorteile mittlerweile. Also das ist durchaus so, dass das jetzt das ist die Strategie, die wir verfolgen sollten. Also ich sehe das mit der Nuklearenergie ehrlich gesagt ein bisschen kritischer. Wir haben ja wiederholt erlebt, dass der Bau von Nuklearanlagen sehr viel teurer wird als ursprünglich geplant und sich auch sehr viel länger hinzieht. Also wenn man sagt, die Erneuerbaren dauern eine gewisse Zeit, bis wir da mehr Autonomie bekommen, würde ich da nicht auf die Nuklearenergie als schnelle Abhilfe setzen. Man kann natürlich in die Forschung gehen und dort auch schauen, was da geht, aber ich würde das nicht als schnelle Lösung ansehen. Deswegen würde ich vermehrt auf die Erneuerbaren setzen und da auch auf den Binnenmarkt in der EU setzen. Also es gibt ja Länder in der EU, die zum Beispiel Wind haben, wenn wir gerade keinen Wind haben. Also ich glaube, hier durch eine stärkere Vernetzung, da gibt es noch viel Potenzial, was man heben kann, wenn wir hier eben mehr in der EU zusammenarbeiten würden.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, diese Zusammenarbeit innerhalb der EU. Das haben wir auch ein paar Mal jetzt schon so angerissen, würde ich auch gleich nochmal gerne drauf einsteigen. Aber eine Frage stellt sich mir schon jetzt gerade mit dem Blick um diese Diskussion um Rente, um Sozialstaat, um Steuerreform, um Ausbau der Erneuerbaren. Also gefühlt geht diese Diskussion in Deutschland schon sehr lange. Wie wichtig ist denn, dass wir endlich mal zu einem verlässlichen Punkt kommen, damit eben Unternehmen auch planen können? Im Moment, mir geht es zumindest so und wahrscheinlich geht es Unternehmerinnen und Unternehmer auch nicht anders. Man weiß eben nicht so richtig, worauf soll ich mich einstellen, womit kann ich rechnen für die nächsten Jahre. Also wie schnell muss da jetzt einfach mal Klarheit auch her?
Ja, da muss ganz schnell Klarheit her, denn genau diese Unsicherheit, die wir einerseits geopolitisch haben, aber eben auch im Land, weil die Reformen nicht so vorankommen, wie es eigentlich versprochen worden ist, ist diese Unsicherheit so groß, dass Unternehmen ihre Investitionen zurückhalten. Das ist Gift für den Standort Deutschland. Wir sind geopolitisch abhängig von dem, was passiert. Wir können das nur bedingt beeinflussen, aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass jetzt die Regierung die Reform im Land voranbringt und eigentlich hat sie auch nur noch dieses Jahr, also bis Ende des Jahres müssen wirklich ganz entscheidende Schritte gegangen werden, weil wir im nächsten Jahr eben ja wichtige Landtagswahlen haben, die anstehen. Da wird es sowieso immer schwieriger, dann ja sich zu einigen auf Reformen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Koalition jetzt diese Zeit nutzt. Nur wir sehen ja, dass sie sich im Moment sehr verhakt. Wir haben eine regelrechte Regierungskrise. Es ist nur zu hoffen, dass die sich jetzt zusammenreißen in Berlin.
Herr Hagelücken, also ich finde das Wort Regierungskrise, wenn ich da einhaken darf,
das wollte ein bisschen, ich auch gerade fragen, ja. Haben wir eine Regierungskrise?
Ich würde das nicht so formulieren. Wir müssen der Regierung jetzt auch eine Chance geben. Das sind natürlich drei Partner, die da in der Regierung zusammen sind, die auch unterschiedliche Präferenzen haben. Und ich glaube, wir dürfen nicht auf dieses Narrativ einstoßen, dass alles krisenhaft ist. Das gibt dann auch den populistischen Kräften Aufwind. Also ich glaube, wir müssen da auch ein Stück weit sehen, wie schwierig die Situation ist, auch für die Koalition unter diesen geopolitischen Voraussetzungen jetzt die Weichen zu stellen. Und da würde ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ein Disput oder auch eine Debatte stattfindet, das ist ja auch normal in der Demokratie, von einer Krise reden. Ich glaube, das ist eigentlich schädlich.
Ich würde das auch unterstützen. Ich glaube nicht, dass wir eine Krise haben. Wir haben viele Politiker innerhalb der Koalition, die gerne mal in ein Mikro oder auch ein gedrucktes Medium was sagen über andere. Das ist ein Stück weit auch normal zur Profilierung. Ich glaube, dass tatsächlich auch unser Job als Wissenschaftlerinnen, als Journalistinnen und Journalisten auch darin besteht, sozusagen das Konstruktive teilweise hervorzuheben und uns nicht nur zu berauschen, jetzt was die Medien betrifft, an internen Streitereien, die es auch mal gibt. Wir stehen tatsächlich aus meiner Sicht vor einer ganz wichtigen Situation in Deutschland. Wir haben zum ersten Mal ganz stark im Bundestag eine in Zügen rechtsextreme Partei, die 2029 die Macht übernehmen will. Und es ist sehr wichtig, dass dieser demokratischen Regierung, die wir jetzt haben, Formen gelingen, die schwierig sind. Es ist ja so, dass natürlich Forscherinnen und Forscher und Journalisten sich auch leicht tun, Reformen vorzuschlagen oder auch Kürzungen vorzuschlagen. Aber wir sehen ja jetzt am Beispiel der Gesundheitsreform, wo die Regierung es gerade auch anzupacken versucht, dass alle immer dagegen sind. Man muss als Regierung schon auch da ziemlich Widerstandskräfte haben. Ich finde auch nicht alles gut, was jetzt gerade gemacht wird, auch was so die soziale Balance passiert bei den Gesundheitsreformen. Aber es ist sowohl bei der Gesundheit als auch bei der Rente klar, dass man eine Stabilisierung der Sozialversicherungssysteme braucht, um die Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu begrenzen und um das Ganze angesichts der demografischen Entwicklung zukunftsfest zu machen. Und da sollten wir auch Zutrauen in die Regierung haben, auch zu schwierigen Kompromissen zu kommen und vielleicht auch mal über den Koalitionspartner zu lästern, ohne dass wir gleich sagen, das ist das Ende der Welt.
Okay, das wären also die innenpolitischen Hausaufgaben, die die Politik im Moment machen muss. Die Unternehmen, haben wir schon besprochen, haben auch ihre Hausaufgaben, Innovationen trotz allem vorantreiben. Jetzt schauen wir noch mal eine Ebene höher sozusagen. Sie alle haben gesagt, der Binnenmarkt könnte tatsächlich ein Ausgleich dafür sein, dass uns Geschäfte möglicherweise in USA oder auch in China künftig noch stärker wegbrechen als bisher. Das klingt doch, finde ich, immer total absurd. Wir haben diese EU und trotzdem haben wir noch einfach riesige Handelshemmnisse in diesem Wirtschaftsraum. Was muss weg, damit auch der Standort Deutschland und damit die Europäische Union und ihre Unternehmen insgesamt da auch was davon haben? Also Frau Alvarez, fangen Sie mal an.
Ja, das ist schwierig da anzufangen, weil es tatsächlich so viele nicht tarifäre Handelshemmnisse dann gibt in diesem Binnenmarkt.
Zum Beispiel?
Da geht es auch um Bürokratie, da geht es um Start-ups, die dann länderübergreifend verschiedene Gesellschaften dann aufbauen müssten, um in den jeweiligen Ländern vertreten zu sein. Also da gibt es wirklich zahlreiche Dinge, die angegangen werden müssen. Auch die Kapitalmarktunion, da wird seit Jahrzehnten drüber geredet, auch die kommt nicht voran. Auch das wäre eben wünschenswert, dass so der Binnenmarkt gestärkt wird, weil eben wir haben es schon besprochen, wir haben wirklich eine Kraft, die wir aber nutzen müssen jetzt.
Aber das klingt nach so voll ätzendem Klein-Klein, wo man eben ganz viele Kompromisse schließen muss. Wie leicht ist es eben auch in dieser Zeit, wo ja alle Länder unter Druck sind, wirtschaftlich und auch politisch? Frau Sultan, wie schnell kann man da denn zu Potte kommen?
Ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also es gibt in der Tat Berechnungen, die zeigen, dass wir im Binnenmarkt selbst, wo wir ja denken, wir haben eigentlich freien Handel, gibt es immer noch Handelshürden, die mit einem Zolläquivalent von 44% beziffert werden im Warenhandel. Und bei dem Dienstleistungshandel sind es sogar Barrieren in Höhe von einem Zolläquivalent von über 100%. Und das zeigt eben, wie hoch diese Hürden noch sind. Also wenn wir zum Beispiel mal ganz einfaches Beispiel an die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen denken. Das ist innerhalb der EU immer noch nicht so leicht, wie man denken würde. Also wenn Sie hier eine Bäckerausbildung haben, das anerkennen zu lassen, zum Beispiel in einem anderen EU-Land, funktioniert nicht reibungslos. Und da wäre eben Potenzial, da voranzukommen. Die EU hat sich vorgenommen, hier auch Dinge zu tun. Genau wie ich vorhin gesagt habe, jede Krise sollte man eigentlich nutzen, sagt man ja auch, die EU wird nur stark oder wächst an jeder Krise und beweist sich dann. Wir haben das ja nach Corona erlebt, dass dann Dinge möglich waren, die man nicht für möglich erachtet hat. Auch nach dem russischen Angriffskrieg und der Ukraine haben wir gezeigt, dass wir schnell durch die Kraft der EU auch an Gaseinkäufe gekommen sind. Also es gibt immer wieder Hebel, die dann doch möglich sind auf EU-Ebene. Und ich würde darauf auf jetzt wieder setzen, dass das eine Möglichkeit ist, hier auch im Export oder auch im Handel nochmal voranzukommen.
Über welche Dimensionen sprechen wir denn jetzt da? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Entwicklung mit den USA, auch mit China sich fortsetzen, wie viel können wir ausgleichen, wenn wir den Binnenmarkt stärken?
Ja, also ich meine, wenn wir uns auf den Handel vom letzten Jahr jetzt anschauen, da sind die Exporte in die USA und nach China stark eingebrochen. Aber man sieht, wenn wir das vergleichen mit dem, was in der gleichen Zeit an Handel in der EU stattgefunden hat, dann konnte das diesen negativen Effekt mehr als ausgleichen. Also allein das zeigt, glaube ich, schon, wie viel Kraft in diesem EU-Binnenmarkt liegt. Und wenn wir dann noch Großbritannien und Schweiz, Norwegen mit hinzuzählen, das sind alles Länder, die gern mit uns Handel treiben wollen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Kanada. Wir haben jetzt seit dem 1. Mai das Mercosur-Abkommen in Kraft. Auch das gilt es eben, mit Drittpartnern den Handel zu stärken.
Mercosur, ein Abkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay und perspektivisch vielleicht auch noch weitere Länder. Dann haben wir auch noch das Freihandelsankommen und die Pläne mit oder geplantes Wirtschaftsabkommen mit Indien. Also werden wir weiterhin eben ein sehr exportorientiertes Land bleiben, nur vielleicht mit ganz anderen Partnern. Herr Hagelücken, könnte das eine Möglichkeit sein?
Es ist sicher auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, wir sollten versuchen, alle Möglichkeiten zu nutzen. Da gehört die Vertiefung des EU-Binnenmarkts dazu, genauso wie Handelsabkommen mit anderen Ländern. Wir müssen halt nur ein bisschen mehr Tempo machen in Europa. Also die Mercosur-Abkommen wurde ab 1999 verhandelt. Da war ich noch nicht Korrespondent in Brüssel. Und als ich Ende der 2000er Jahre aus Brüssel weggegangen bin, lag es so halb brach und ist dann irgendwie nach insgesamt 25 Jahren verabschiedet worden. Das lag auch daran, weil Europa eben nicht bereit war, die richtigen Prioritäten zu setzen. Also wenn der Schutz einheimischer Bauern einem wichtiger ist als Möglichkeiten der Exporte für die Industrie, dann trifft man eben eine Entscheidung in die falsche Richtung. Und das war eben so, dass lange Zeit Länder das blockiert haben. Und das müssen wir uns wirklich gerade im Moment überlegen, was wollen wir eigentlich? Also die Landwirtschaft, um es nochmal zu sagen, hat, glaube ich, eine Beschäftigungsquote in Deutschland von 2-3% an der gesamten Beschäftigung. In anderen Ländern ist es auch nicht mal durch den Strukturwandel noch nicht mehr viel anders. Das heißt, wir müssen da tatsächlich in die Richtung was verändern und die Chance besteht, mit ganz vielen anderen Ländern Handel zu treiben. Wir dürfen uns aber auch nicht komplett in die Tasche lügen. Das Gewicht von der USA und China an der Weltwirtschaft ist deutlich größer, wenn man die beiden vereint, als das Gewicht vieler anderer Länder zusammen. Das heißt, da ist es auch wichtig, dass wir mit diesen Ländern im Gespräch bleiben, aber eben nicht mit einer Strategie der Schwäche, um uns auch Exporte in diese Länder weiter zu sichern. Und dann natürlich die EU. Also ich glaube, 40% der deutschen Exporte gehen in die EU. Ja. Und das ist doppelt so viel wie China und USA zusammen, mehr als doppelt so viel. Also da sieht man schon die Größenordnung.
Das heißt, so ein Stück weit mehr diversifizieren, Frau Alvarez, mit mehr Ländern noch Handel treiben und dann eben auch nicht mehr diese Abhängigkeit von einzelnen Big Playern zu haben?
Absolut. Wir können uns eben nicht mehr über die vermeintlich klassischen Partner China und die USA aus der Krise heraus exportieren, so wie es eben bei Schröders Agenda 2010 noch möglich war. Deswegen müssen wir uns eben neue Möglichkeiten suchen. Diversifizieren ist richtig. Mercosur ist ein ganz wichtiger Punkt. Das bringt tatsächlich nicht wirklich viel. Kumuliert sind das 0,1% mehr im Bruttoinlandsprodukt bis 2032 für die EU-Zeigenberechnung. Aber trotzdem sind solche, ja, vielleicht kleineren Schritte dann unverzichtbar, gerade eben weil auch China dort in Brasilien etwa schon dabei ist, uns ja auch dort die Märkte dann wieder abzugraben. Das ist so eine Art Hase-und-Igel-Spiel. China ist oft schon da, wo wir jetzt eigentlich erst noch hinwollen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir dort jetzt aktiv werden, dass wir uns auch als guter Partner präsentieren und auch als Partner präsentieren, der nicht unbedingt immer zuerst mit einem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern der wirklich auf Augenhöhe sprechen möchte.
Aber wir müssen uns natürlich auch als Partner präsentieren, der Produkte liefert, die die anderen haben wollen, zu einem Preis, den die anderen auch bezahlen wollen. Und wenn man so die aktuelle, oder bezahlen können, und wenn man so die aktuelle Diskussion verfolgt, dann ist eben das schon auch noch im Moment ein riesiges Problem. Nicht nur bei der Autoindustrie, sondern auch sonst. Also wenn wir weiterhin auf Exporte setzen, wie groß ist die Gefahr, dass wir dann eben trotzdem abgehängt werden, weil wir nicht gut, nicht schnell und nicht günstig genug sind? Frau Sultan. Sie sind ja eigentlich die Optimistin heute in unserer Runde.
Ja, also natürlich ist es, wenn wir zum Beispiel auf den wichtigen indischen Markt so schauen, schon so, dass wir dort wahrscheinlich jetzt nicht im großen Stil teure Autos hinverkaufen werden. Da gilt es dann eben auch, die Produktpalette entsprechend anzupassen, dass man eben die Produkte hat, die die indische Mittelklasse sich auch leisten kann. Trotzdem würde ich auch noch mal betonen, wie wichtig diese neuen Partner sind, auch geopolitisch. Ich denke an die Rede von Mark Carney zurück in Davos, wo er betont hat, wie wichtig es ist, die Allianzen der Mittelkräfte oder Mittelstaaten sozusagen miteinander auszubauen. Und ich denke, dass gerade Indien oder auch die Mercosur-Staaten hier sehr wichtig sind, dass wir eben auch hier Präsenz zeigen und auch aktiv auf diese Länder zugehen, sei es über Handel, sei es über andere Kooperationsmöglichkeiten und da eben nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe und auch diesen Ländern eben ermöglichen, sich weiterzuentwickeln, indem wir eben auch unseren Markt für diese Produkte, die diese Länder anzubieten haben, zu öffnen. Und vielfach sind das eben Länder, die stark in der Landwirtschaft sind. Und wenn wir aber dann unseren Landwirtschaftsbereich abschotten für deren Exporte, dann ist so ein Handelsabkommen für die nur bedingt attraktiv. Und da müssen wir einfach sehen, dass so ein Handelsabkommen auf beiden Seiten Kompromisse bedarf und deswegen unsere Handelsstrategie sich da eben anpassen muss. Ich denke, das Mercosur-Abkommen ist da ein guter Fingerzeig, was möglich ist, damit beide Seiten profitieren können. Gerade auch die Mercosur-Staaten haben ja auch viele Rohstoffe, die wir brauchen, wenn wir an die grüne Transformation denken. Und uns da eben
Stichwort auch Unabhängigkeit
weit,
auch von China zum Beispiel.
Genau, richtig, ja.
Von Handelsabkommen müssen alle profitieren, haben Sie gerade gesagt. Jetzt, wenn wir all diese kleinen, ich sag mal, Schräubchen richtig drehen, wenn wir uns neue Partner suchen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und dann nochmal einen Strich unter alles ziehen, Herr Hagelücken. Wo stehen wir dann mit Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland? Sind wir dann zurück in den goldenen Zeiten, die wir ja schon mal hatten? Oder gilt es auch da, sich ein bisschen ehrlich zu machen und zu sagen, so wird's halt nicht mehr?
Also ich glaube, dass, wenn man sich die Entwicklung jetzt betrachtet, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg, um es mal ein bisschen in größeren Rahmen zu machen, wer hätte gedacht, dass sich die westlichen Gesellschaften und Deutschland in so einer positiven Weise wohlstandsmäßig entwickeln. Ich glaube, dass wir diesen Wohlstand schon halten können und auch vielleicht in kleineren Schritten als bisher ausbauen können. Wir müssen ja auch sehen, dass wir ein demografisches Problem haben und allein der Arbeitskräftemangel nimmt natürlich was von den Wachstumsperspektiven. Also das muss einem einfach klar sein. Das ist aus meiner Sicht, wenn die anderen Aufgaben gemacht werden, sogar das größte Wachstumshemmnis. Aber wir können, glaube ich, gut in die Zukunft schauen. Es geht den Deutschen auch insgesamt einkommensmäßig ja nicht schlecht. Wenn man das hält und in gewissem Umfang ausbaut, dann ist man schon relativ weit. Wir haben auch, um auch nochmal was Positives zu sagen, ich möchte auch als Optimist gelten, aber ich bin es teilweise auch, wir haben auch viele Dinge in Deutschland, die gut funktionieren. Andere Leute sind froh, wenn sie irgendwie ins Krankenhaus gehen können und keinen Arzt bestechen müssen, sondern wenn einfach die öffentlichen Leistungen relativ gut funktionieren. Und ich glaube, das ist schon etwas, wenn wir, wie gesagt, diese nötigen Reformen machen, wo wir uns im Breiten jetzt ja auch einig waren in der Sendung, interessanterweise, dann, glaube ich, schaffen wir es ganz gut, in eine gute Zukunft zu gehen. Man muss es eben auch anpacken. Es ist viel liegen gelassen worden, gerade in den beiden langen konservativen Kanzlerschaften, muss man sagen. Und da ist jetzt der Moment, eben was zu tun.
Spüren Sie, dass dieses Gefühl auch in Politik und Wirtschaft angekommen sind, eben auch vor dem Hintergrund des Themas, das wir ganz am Anfang der Sendung hatten, dass nämlich Wirtschaftswachstum ja nicht irgendwie so ein Selbstzweck ist und dass es den Unternehmen gut geht, sondern dass es ja auch zumindest eine der Voraussetzungen dafür ist, dass unsere Demokratie funktioniert, Frau Sultan?
Ja, ich glaube, wir haben im Moment eben diese Verlustängste, die dazu führen, dass die populistischen Kräfte so stark sind. Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit ehrlich machen, dass so eine Transformation, sei es für die Klimatransformation, aber auch diese geopolitische Wende, die wir ja erleben, dass die mit Veränderungen einhergeht. Und ich glaube, von politischer Seite ist da vor allem Ehrlichkeit gefragt, Transparenz gefragt, aber auch die Erklärungsbereitschaft. Und ich vermisse das manchmal, dass man da noch mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dialog kommt und transparent macht, was eben jetzt gefordert ist.
Ja, das kann ich nur unterstreichen, weil wir verheddern uns gerade so ein bisschen im Klein-Klein. Und es wäre gut, wenn die Koalition eben aufzeigen würde, das ist unsere Zukunftsvision. Wir brauchen eine gewisse Anstrengung jetzt von allen, aber dann wird es auch wieder gut. Dann kann dieses Land wieder wachsen und kann auch eben in einer Welt, die eben nicht stillsteht, bestehen und ja, der Wohlstand gesichert werden. Denn es ist ja klar, wir haben nun mal kein Abo auf Marktanteile. Und umso mehr müssen wir unseren Standort fit machen und die Märkte überzeugen mit Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen und da können alle einen Anteil geben. Und deswegen bin ich auch optimistisch, denn ich glaube, dass das durchaus zu schaffen ist.
Drei Optimistinnen und Optimisten in einem Forum. Wunderbar, vielen Dank. Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Exportweltmeister AD, wie Deutschlands Wirtschaft wieder wachsen kann. Es diskutierten Sonja Alvarez von der Wirtschaftswoche, Alexander Hagelücken von der Süddeutschen Zeitung und Dr. Samina Sultan vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage Ihnen Danke fürs Zuhören.